Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Die MT Melsung sucht einen Nachfolger für Michael Allendorf. Magdeburg und Berlin marschieren durch die Champions League. Beide Tabellenführer in ihren Gruppen. Beide mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Das ist top, top, top. Das Nordderby steht bevor und wir haben zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts einen Vize-Welthandballer zu Gast. Wir freuen uns auf Florian Kehrmann. Seid herzlich gegrüßt da draußen. Hier ist die erste 7, Folge 39 mit Vize-Landesmeister Westen und Vize-Olympiasieger Schwalb. Moin.
Ja, so viel Vize. Es fehlt bloß der Vizepräsident, the Vice President. Ja, guten Morgen. Moin aus dem herbstlichen Hamburg.
Ja, moin.
Es wird ein bisschen kühler. Und ja, das bedeutet für uns auch Handball, Handball, Handball.
Genau. Ist so eine richtige Herbststimmung da draußen. Für Sonntag ist bei uns an der Ostsee abbaden angesagt, bei 11 Grad.
Das heißt, wir abbaden, ihr geht tatsächlich noch ins Wasser?
Ja. Also deswegen ja.
So hart. Ich wusste, dass du ein ganz harter Junge bist, wirklich. Ich wusste.
Also irgendwann ist es natürlich vorbei. Also irgendwann tut es dann einfach zu doll weh. Aber jetzt sind es, glaube ich, noch so 11, 12 Grad und da muss einmal abbaden her.
Hm. Und dann hat 11, noch... 12, also hast du gerade 11, 12 Grad gesagt?
Ja, ja, genau. Und dann hatte ich für Sonntag auch noch abgrillen vorgeschlagen, also in einem Atemzug, abbaden und abgrillen. Aber da hat meine Frau interveniert und meinte, nee, also nichts abgrillen, wir grillen durch dieses Jahr.
Jawohl, da ist eine Motivation.
Also sie will den Grill nicht einmotten dieses Jahr. Lass ich ja, mich drauf rein.
Ist ja auch ein bisschen modern, oder, das ganze Jahr zu grillen, weil mittlerweile macht man ja auch mehrere Sachen auf dem Grill. Also nicht Pizza und all so Zeug. Ja. Früher hat man eine Wurst draufgeworfen und dann war fertig. Aber ist doch schön. Das hört sich doch nach einem Plan für den Winter an, oder?
Ja,
also jetzt bin ich aber mal gespannt. Du gehst ab Sonntag nicht mehr ins Wasser. Richtig? Habe ich das genau richtig verstanden?
Ja, also wieso? Genau. Also ab Sonntag dann nicht mehr. Einmal noch abbaden.
Ja, schön, schön.
Sag mal, Vize, ne? Ja, das ist irgendwie nur Platz 2, aber kann man sich ja trotzdem drüber freuen, oder?
Ja, super. Ja, als Leistungssportler willst du natürlich immer alles, aber das ist dir auch bewusst, dass du nicht immer alles bekommst. Und von daher, sobald du oben an der Spitze mit dabei bist, ist ja manchmal auch gut, klar. Aber die größte Erfüllung hat man natürlich, wenn man Erster wird, wie ja, das so ist.
Und unser
aber ich glaube, Realitätssinn gehört auch immer dazu. Das wäre jetzt wie wenn wir von Flo verlangen würden, er müsste mit Lemgo deutscher Meister werden. Schwer.
Ja, also die haben schon viel erreicht und viel Tolles, vor allen Dingen Pokalsieg, erinnern wir uns dran, aber Flo ist alles andere als Vize, ne? Also Welt- und Europameister, deutscher Meister, Pokalsieger als Trainer und als Spieler und eben auch Vize-Welthandballer, aber das fand ich so kurios, als ich nochmal so ein bisschen quer gelesen habe bei ihm. Vize-Welthandballer 2006 war das. Hast du das auf dem Zettel, wer der erste Welthandballer war?
Sensationelle Frage.
Oder? Und das auf so früher Morgen, ey, 8.56 Uhr.
Ja, wirklich. Nein, habe ich wirklich nicht auf dem Zettel.
Also es war Ende der
80er. Jahreszahl, sag mal.
Ja, 87, erster Welthandballer überhaupt, 87. Alter. War ja deine Zeit, ne?
Ja, ja, deswegen war es ich. Nein. Okay.
Musst du selber drüber lachen über die Frage, ne?
Magnus Wieslander vielleicht?
Ja, ist ein guter Tipp. Er ist ein Jugoslawe gewesen.
Ein Jugoslawe? Jovanovic, Perunicic, Pericic, was weiß ich.
Vujovic, Veselin Vujovic.
Veselin Vujovic.
Ja,
1985. Einer der verrücktesten Handballer aller Zeiten.
Mit Abstand.
Veselin Vujovic hat damals beim FC Barcelona gespielt. Mit Vukovic am Kreis und Vujovic und was weiß ich, wer da noch dabei war. Kann ich mich noch dran erinnern.
Mhm. Das ist ganz interessant. Also wer sich dafür interessiert, der müsste das wirklich mal nochmal nachgucken. Bei Wikipedia tatsächlich gibt es da einen ganz interessanten Artikel zu. Und das war auch irgendwie nicht durchgehend und auch immer von verschiedenen Institutionen und mal eine Fanwahl und mal eine Leserwahl. Also das war schon ziemlich, ziemlich kraus. Aber tatsächlich, warst du mal nominiert?
Nein, ich glaube nicht. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
Ja.
Also, nein, war ich nicht. Das war eine Etage zu hoch.
Gut, das zum Thema Welthandballer. Machen wir gleich nochmal weiter. Trommelwirbel, jetzt kommt. Einen wunderschönen guten Morgen, Flo. 9:02 in Deutschland, in Lemgo. Was gibt's zu berichten?
Auch nicht viel. Einkäufe gemacht, alles vorbereitet schon für den Tag. Bisschen Video geschnitten für die Rhein-Neckar-Löwen, weil wir am Donnerstag ja schon direkt wieder spielen, nicht nur Sonntag gegen Stuttgart. Und jetzt Zeit für euch.
Dann bist du Frühaufsteher, wenn du schon so viel erledigt hast.
Wollte ich gerade sagen, Flo, Respekt. Aber du hast jetzt schon die Rhein-Neckar-Löwen geschnitten, weil du sonst keine Zeit hast, da dich richtig ordentlich vorzubereiten für dieses Spiel.
Nee, weil es ja meistens schon so 6 Spiele sind, die ich von den Rhein-Neckar-Löwen schneide. Und deswegen ein bisschen Vorarbeit und dann das letzte Spiel von gestern, das habe ich jetzt noch nicht geschnitten, das wird jetzt im Laufe des Tages, beziehungsweise wahrscheinlich dann am Montagmorgen geschnitten.
Okay, und das machst du alleine oder hast du da jemanden an deiner Seite, der das ein bisschen vorbereitet?
Das mache ich alleine.
Wow. Wow. Das ist viel. Das,
der Schwalb hat ja immer so sein Team gehabt, weißt du, Flo?
Ja, gut.
Ja,
Stopp.
Es gibt ja mittlerweile auch Möglichkeiten, da so fertige Schnitte und das alles über Anbieter zu bekommen. Aber mir ist immer wichtig, selber die Spiele zu sehen und selber auch so einen Eindruck über das Spiel zu bekommen, wann die ganzen Passagen, die man dann vielleicht zusammenschneidet, auch passieren. Und deswegen gucke ich schon sehr, sehr viel Handball.
Das heißt auch ein bisschen die Mentalität der Mannschaft, gegen die du spielst, ein bisschen zu ergründen, was, weil das sieht man ja doch nur im Spielverlauf, oder? Also es war mir immer wichtig, da auch mal zu sehen, was machen die eigentlich in den letzten 10 Minuten oder was machen die, wenn sie unter Druck geraten oder wie auch immer. Das muss man schon selber schauen, oder?
Ja, ich finde, man kriegt, sagst du immer nur so abgehakt der Schnitzel und sich da einen Überblick zu machen, ist Hochbilder ist das toll. Für die Torhüter, die brauchen meistens nicht dieses ganze Auftakthandlung, aber für die Spieler und auch für mich als Trainer, um zu erkennen, wann was gespielt wird, auch zum Beispiel so Dinge wie, wird diese eine Auftakthandlung direkt nach einer Auszeit gespielt, Auszeiten zu analysieren, was ja auch interessant ist.
Hast du einen unmittelbaren Zusammenhang festgestellt zwischen, was du deiner Mannschaft an Vielzahl an Informationen gibst oder auch nicht? Also mal die konkrete Frage, findest du manchmal, dass man sie auch überfrachtet und ihnen zu viele Informationen gibt? Und weil du hast so eine eingespielte Truppe, du musst ja eigentlich gar nicht jede Situation des Gegners analysieren, oder?
Ja, ich glaube, das ist ja die Kunst. Die Kunst ist ja zu sagen, was geben wir ihnen mit, welchen Input haben sie dann. Ich glaube, da ist es wie überall im Profisport. Ich finde, das sind die Automatismen und die bekommst du nur, indem du das immer wieder ähnlich machst, immer wieder gleich machst. Ich bin jemand, der wirklich in der Videoanalyse sehr langweilig ist. Das heißt, wir bereiten uns eigentlich auf jedes Spiel gleich vor. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, komm, jetzt spielen wir gegen Zweitligisten, wir machen ein bisschen weniger und gucken nur, weiß ich nicht, ein Spiel, sondern wir machen das immer gleich. Wir haben immer ähnliche Abläufe, weil ich finde, die Jungs sind dann auch relativ fest wissen, was auf sie zukommt, fühlen sich da nicht irgendwo unsicher und können auch damit arbeiten. Ich weiß auch, dass die einen Spieler mehr, die anderen Spieler weniger damit arbeiten. Ich glaube, die Kunst insgesamt ist es ja, das Wissen, was wir als Trainer haben, und das ist meistens mehr, als die Spieler haben. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber dadurch, also wenn ich 6 Spiele jetzt von den Rhein-Neckar-Löwen gucke, habe ich wahrscheinlich mehr gesehen als jeder von den Spielern. Und ich glaube, als Trainer musst du oft aufpassen, das nicht als selbstverständlich zu sehen. Also der tappt mich immer wieder, wenn ich so sage, ja, ist doch klar, dass die jetzt das spielen, ist doch klar, dass der die Bewegung macht. Man selber ist, glaube ich, noch mehr Experte als die Spieler, weil sie es vielleicht auch gar nicht so extrem brauchen, weil als Spieler das umzusetzen, ist natürlich auch immer schwieriger, als nur zu erkennen und dann Schlüsse draus zu ziehen. Aber ich glaube, die Gefahr ist ja oft, dass man selber viele Dinge voraussetzt. Und das ist so. Damit muss man dann umgehen können und muss man natürlich auch gucken, was man den Spielern dann weitergibt und wie man auch oder wie die eigene Erwartungshaltung dann ist.
Ja, ja, 100% ist das so. Klar. Ich habe nur so auch ein bisschen die Erfahrung gemacht. Also es gibt immer Spieler, die selber sehr, sehr viel schauen, andere, die gar nichts schauen, die sich dann sagen, komm Trainer, zeig mal, was hast du alles rausgefunden. Ja, also und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass die dann, dass man denen nicht zu viel Informationen gibt, weil die sich halt einfach nicht so gut auch damit beschäftigen wollen. Manche wollen auch mehr ihr Spiel spielen, muss man auch dazu sagen. Aber im Grundsatz ist es natürlich wichtig, dass du gut vorbereitet bist. Klar, 100%. Aber 6 Spiele finde ich viel. Ich habe immer 4 gemacht. 6 fand ich, boah, das habe ich nicht geschafft. Wobei ich auch sagen muss, wenn du natürlich im Europapokal bist, dann wird es auch eng, oder?
Das waren anstrengende 2 Jahre, ich weiß. Also ich habe da trotzdem relativ viel gemacht, habe auch im Europäischen relativ viele Spiele. Klar, manchmal hast du das dann auch gar nicht. Jetzt gerade so am Anfang der Saison hast du zwar 1, 2, 3, 4 Spiele aus der Vorbereitung von den anderen Mannschaften. Aber dann kannst du natürlich auch nicht alles vorbereiten. Ich glaube trotzdem, dass diese Vorbereitungen auch wichtig sind. Und oft sehe ich dann auch, wenn ich andere Mannschaften sehe, dann denke ich mir immer, ja, warum reagieren die denn nicht auf das, was die anderen spielen? Das ist doch klar, weil wir vielleicht vorher gegen die gespielt haben, wo ich denke, boah, haben die sich nicht drauf eingestellt.
Ja. Klar.
Wir haben uns ja manchmal Spiele, wo du nicht viel rausziehen kannst. Also wenn, ich sag mal, der THW 60 Minuten 3-2-1 verteidigt, dann brauche ich nicht das Spiel vom Gegner, wenn wir dann gegen den nächsten Gegner vom THW Kiel spielen, in der Vorbereitung groß, weil wir spielen die Abwehr nicht. Dann brauche ich da auch nicht viel mit rauszuziehen.
Ja.
Jetzt sind uns ja, Flo, die Gäste am liebsten, die eine Gesprächsvorlage schon in der Tasche haben, ne? Ihr habt gestern gemeinsam bekannt gegeben, dass ihr den Vertrag verlängert habt bis 2027. Jetzt bist du ja schon seit 11 Jahren da. Kannst du uns einmal kurz so mitnehmen in deine Gedankenwelt, vielleicht auch in diesen Prozess, ich weiß nicht, ob es ein Prozess war, aber in diese Entwicklung, wie ihr dazu jetzt gekommen seid, das zu machen?
Ich glaube, da muss man gar nicht weit ausholen. Also ich bin erstens keiner, der lange in die Vergangenheit guckt. Das ist sind Dinge, die mich eigentlich nie so interessieren. Mich interessiert eher so das, was jetzt ist. Und auch die nahe Zukunft. Ich bin auch keiner, der jetzt sagt, boah, ich muss jetzt die nächsten 4 Jahre, dann möchte ich das machen und dann in den nächsten 6 Jahren dann das. Das ist, ich glaube, so bin ich nicht. Ich weiß, was ich hier habe. Wir haben ja ein sehr vertrauensvolles Verhältnis im gesamten Verein. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich weiß auch, dass natürlich ich jetzt nicht sagen kann, oh, ich warte mal bis Mai und guck mal, ob ich noch Bock habe im Sommer, sondern so ein Verein muss ja auch Planungssicherheit haben. Und der arbeitet mit sehr viel Kontinuität, glaube ich, im ganzen Personal, also nicht nur mit den Spielern, auch mit den Trainern. Und er steht ja auch für Kontinuität. Und dann war es, glaube ich, auch nur fair zu sagen, ich entscheide mich jetzt einfach, nochmal ein Jahr weiterzumachen und sie nicht irgendwie weiter wegzudrängen oder irgendwie eine Entscheidung dann irgendwie rauszuzögern. Das ist, glaube ich, Quatsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch eigentlich so weit, dass ich glaube, ich brauche ja auch gar keinen Vertrag hier. Also ich weiß ja, was ich habe. Und wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, und das ist im Profisport so, egal von welcher Seite, wenn es nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr. Und dann wird man eine Lösung finden.
Ja, da habe ich auch so das Gefühl gehabt. Ihr habt das jetzt so verlängert, um einfach ein Zeichen zu setzen. Aber im Prinzip seid ihr euch so einig, dass es sich sowieso automatisch immer um ein Jahr verlängert. Du hast ja bestimmt auch genug Alternativen gehabt. Gab es da auch ein paar Überlegungen, vielleicht mal zu sagen, also ich will dir da nichts reinbabbeln, aber Flo, dass du ein heißes Eisen auf dem Trainermarkt bist, ist ja wohl klar bei all den Erfolgen und bei all dem, was du da auch jetzt aus dieser Mannschaft seit Jahren schon rausholst. Da gibt es ja bestimmt auch ein bisschen Begehrlichkeiten. Wird es sich nicht reizen, auch mal Champions League Trainer zu sein?
Ja. Ja, nicht als Champions League Trainer zu sein, als um Titel zu spielen. Ich würde es wahrscheinlich aber auch reizen, eine Jugendmannschaft zu Erfolgen zu führen. Also ich glaube, ich bin ein bisschen Handball verrückt und mich reizt, glaube ich, auch das Gewinnen wollen. Ich glaube, das ist auch eine gute Eigenschaft von mir. Vielleicht auch, dass ich das mittlerweile wirklich in die Mannschaft so rein implementiert habe. Aber ganz ehrlich, wir sind ja im Handballsport und allgemein im Profisport und es gibt immer viele Gerüchte, viele Geschichten und ich bin immer derjenige, der lieber reagiert, wenn Dinge passieren und nicht irgendwas planen oder irgendwelche Gerüchte oder sonst irgendwas. Hat es sich jetzt entschieden, hier ein Jahr zu machen nochmal. vielleicht mache ich danach noch ein Jahr, vielleicht mache ich danach noch ein Jahr, vielleicht mache ich danach 3 Jahre. Man weiß das alles nicht. Und erstmal freue ich mich, dass diese Saison wieder gut am Anfang hinbekommen haben. Und mache mir jetzt schon wieder Gedanken, wie der Kader dann 2026, 27 aussieht.
Finde ich super sympathisch. Man muss in der heutigen Zeit auch wissen, welchen Wert man hat bei dem, was man über Jahre entwickelt hat. Ich finde, es kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Die Menschen entscheiden sich ganz schnell für andere Dinge. Und du hast ja deine Mannschaft entwickelt. Du hast eine Mannschaft um dich rum, die dich natürlich auch blind versteht. Das ist auch ein hohes Gut. Ja, wenn man sieht, wie ihr 7-6 spielt, wie ihr das mit Hutecek und mit all den Jungs, wie ihr da, welche Automatismen ihr da drin habt, das ist schon unglaublich. Habt ihr da noch ein Potenzial, noch weiter nach oben zu kommen? Oder fehlt dir da noch der ein oder andere Spieler? Ich meine, ihr seid ja jetzt schon fast ganz oben, muss man ja auch sagen.
Ja, gut, wir sind Fünfter jetzt, ne? Also.
Ah ja, ihr seid ja fast ganz oben, deswegen habe ich es ja gesagt.
Wir sind sogar Vierter, glaube ich. Gummersbach hat uns überholt, weil wir uns viel mehr haben. Es ist Sport. Es gibt immer wieder Dinge, ich glaube, es hat uns vor 4 Jahren keiner zugetraut, dass wir Pokalliga werden. Es hat auch vielleicht keinem zugetraut, dass Hannover letztes Jahr bis irgendwie 8-9 Spieltage vor Schluss um die deutsche Meisterschaft spielt. Der Handballsport ist, glaube ich, extrem eng geworden. Aufgrund, finde ich, auch vieler taktischer Möglichkeiten. Ich glaube, gerade so das 7-6, das Spiel mit 4 Rückraumspielern, bietet Mannschaften, die vielleicht von der individuellen Klasse, wie vielleicht Magdeburg oder auch Kiel oder Berlin, so ein bisschen unterlegen sind, die Möglichkeit, gegen solche Gegner mitzuhalten. Und dann natürlich wird das alles sehr, sehr eng. Und dann sieht man auch, selbst letztes Jahr, die Aufsteiger, ganz, ganz lange auch ganz viele enge Spiele gehabt. Und ich finde, das macht den Sport ja so interessant. Und ob ich jetzt noch einen individuell besseren Spieler brauche oder nicht, weiß ich nicht. Weil ich glaube, das, was uns ja stark macht, ist, dass die ganze Mannschaft performt, dass jeder in unserer Mannschaft irgendwo so seine Rolle hat, wo er sich auch wohlfühlt und trotzdem immer angespitzt ist, irgendwo gute Leistung zu bringen. Und das ist ja das, was uns unser Fund ist. Und unser Fund ist nicht die individuelle Stärke. Unser Fund ist nicht, dass wir eine super aggressive Abwehr spielen oder dass wir die besten Rückraumschützen haben, sondern wir haben Lösungen gefunden für die Spielertypen, die wir haben. Wir schaffen es, mit Tim Vuitton in sein unglaubliches 1-gegen-1 zu bringen. Wir schaffen es, Lukas Hutecek, ich sag mal, die Spielführung zu geben, ohne technische Fehler die Leute in Szene zu setzen. Und wir schaffen es, glaube ich, in der Abwehr mit einem guten System immer wieder auch Spieler reinzubringen, die dieses System schnell adaptieren. Wenn ich jetzt an Joel Willecke denke, der bei uns schon ein ganz wichtiger Faktor in der Abwehr ist. Und das ist, glaube ich, unser Schlüssel. Was dafür nötig wäre, noch besser zu werden, vielleicht auch nur gutes Training, weiß man nicht.
Ja, es gibt im Sport über 3000 Argumentationen, warum es gut oder warum es auch schlecht läuft.
Also ich glaube, wenn man Fakten sieht, und man kann das ja auch anders aufkrempeln, wir gehören vom Etat sicherlich zum unteren Drittel der Handball-Bundesliga. Wir haben viele Vereine, die unter uns jetzt in der Tabelle stehen, die mit sehr, sehr viel mehr Geld agieren können. Und das heißt ja oft auch, dass man dann mehr Qualität oder individuelle Qualität verpflichten kann. Heißt aber nicht, dass man immer Erfolg hat. Ja. Das ist das, was uns ja so stolz macht, dass wir das schaffen mit den geringen Mitteln, die wir haben, jetzt schon eigentlich dazustehen, was meiner Meinung nach Maximum ist. Und trotzdem ist das Maximum nie erreicht.
Aus wenig viel machen ist ja deutlich schwerer als aus viel machen. Und natürlich ist das ganz klar ein Ausdruck dessen und ein Zeichen dafür, dass der TBV Lemgo Lippe da eines, wie du gesagt hast, der heißesten Eisen auf dem Trainermarkt auf der Bank sitzen hat. Ich würde da gerne nochmal wieder drauf zurückzukommen, auf das, was da vielleicht noch kommt. Du sagst, da ist durchaus was dich reizt, um Titel mitzuspielen, vielleicht in der Champions League zu spielen und so weiter und so fort. Was war denn bisher das Angebot, was dich am längsten zum Überlegen gebracht hat?
Man spricht ja nie über Angebote, die nicht öffentlich sind, und man spricht auch nie über Ideen, die in anderen Vereinen entstanden sind oder in meinem Kopf entstanden sind. Ich glaube, ich bin jemand, der immer über Fakten spricht, und Fakt ist, dass ich jetzt 1 Jahr am TV verlängert habe Und alles andere, wie gesagt, was da in der Vergangenheit irgendwann mal war oder in der Zukunft sein kann und möchte. Ich glaube, wer mich kennt, der weiß, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Und mein Ziel ist es sicherlich nochmal als Trainer auch zu arbeiten und Titel zu gewinnen. Wann, wo, wie, in welcher Liga, mit welcher Nation, das steht, glaube ich, in den Sternen.
Wobei ich, Jens, dir leicht widersprechen muss, es ist auch nicht so einfach, aus viel, viel zu machen. Genau. Weil wenn du nämlich eine gute Mannschaft hast, dann sind die Erwartungshaltungen auch, also sage ich jetzt mal, ich will es mal so ausdrücken, der TBV Lemgo performt seit Jahren über dem, was alle erwarten. Weil sie einen guten Trainer haben, weil sie eine gute Mannschaft sind, keine Frage. Aber es ist natürlich auch eine relativ gute Ausgangssituation, wenn die Menschen nicht so eine hohe Erwartungshaltung haben. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn du jetzt aber Trainer bist in Flensburg, dann ist ein dritter Platz nichts wert. Und das weißt du, da musst du schon auch einen Titel holen. Weil jetzt als Beispiel Flensburg gibt es ja noch ein paar andere Mannschaften und ist auch nicht ganz so einfach, da Erster zu werden. Davon kannst du mal ausgehen. Also Flo, irgendwann mal, wenn du deutscher Meister werden willst, so einfach ist das dann auch nicht. Also das wollte ich nur kurz.
Ich habe da auch einen heiden Respekt. Ich glaube, das ist ja das, was ich eben versucht habe anzudeuten. Ich glaube, die Liga ist so eng. Es ist so spannend geworden. Ich finde, vor 10 Jahren, da war eigentlich klar, wenn der Erste gegen den Zehnten spielt, da geht es ins Vorverhältnis. Mittlerweile ist das halt nicht mehr so. Und wenn man jetzt auch diese Saison sieht, wir haben ja viele Mannschaften, die letztes Jahr vielleicht sehr, sehr positiv überrascht haben, wenn ich dann in Hannover, Melsung sehe, und die sich jetzt schwer tun, das wieder auf die Platte zu bringen und wie hoch die Ansprüche dann schon wieder sind. Doch, da gibt es immer wieder Beispiele und dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder mehr geben, die unzufrieden sind, als zufrieden sind. Und wenn wir zu den Mannschaften, wenn die am Ende zufrieden sind, dann bin ich auch glücklich.
Ja, überleg dir mal, du, Kiel und Flensburg, die sind, korrigiere mich, das dritte Jahr hintereinander nicht in der Champions League. Kieler zumindest, wenn ich da jetzt, und das ist für den THW Kiel eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand in Kiel sich in der Europa League sieht. Also, oder?
Ja, aber das sehe ich ein bisschen differenzierter, weil ich finde einfach, dass Magdeburg und Berlin zurzeit besser sind.
Ja, 100%.
Das ist ja auf jeden Fall wahr. Und Flensburg vielleicht schon geschafft hat, ein bisschen mehr einen Umbruch zu schaffen, beziehungsweise vielleicht auch dann individuell noch bessere Spieler verpflichtet hat. Und die hat einen harten Umbruch gemacht, haben auch viel Verletzungspech gehabt. Ich glaube, das ist, wenn man sich den Kader von Magdeburg anguckt, dann ist das nun mal auch der beste Kader. Also da spielt auf jeder Position einer der Besten der Welt. Und in Kiel sind natürlich aufgrund der Vergangenheit und der Ansprüche immer ist das Ziel, in der Champions League zu spielen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die machen das in dieser Saison sehr, sehr, sehr gut. Haben ihnen viele vielleicht gar nicht so zugetraut. Ich glaube, dass Philipp es geschafft hat, da wieder eine unglaubliche Mentalität reinzubekommen, was Abwehrarbeit angeht. Und davon profitieren sie zurzeit. Und sie profitieren natürlich davon, dass Skippy sich so ein bisschen freigeschwommen hat und zeigt, was er kann. Wie lange das reicht und ob es jetzt im Nordderby schon reicht gegen Flensburg, das wird man abwarten. Und dann wird es auch dann spannend sein, wie sie damit umgehen, jetzt mit dem Punktverlust gegen Rhein-Neckar-Löwen und vielleicht, weiß man nicht, Niederlage in Flensburg, ob es dann weiter nach oben geht. Aber das ist, wir sind in der Bundesliga, du hast einen Lauf auf einmal in 2, 3 Wochen und schon schwankt es vom total super, so total schlecht. Und das geht jedem so. Das wird uns genauso gehen. Wir haben am Sonntag ein ganz schweres Spiel gegen Stuttgart, gegen eine Mannschaft, die sehr unangenehm zum Spielen ist, wo wir jetzt der Favorit sind zu Hause. Und das müssen die Jungs gut hinbekommen, damit wir die nächsten beiden Punkte holen.
Aber um mal nochmal auf den THW zurückzukommen, haben Sie nicht ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, die Entwicklung des Handballs ein bisschen verschlafen in Kiel? Haben sie nicht zu sehr auf ihre Körperlichkeit gesetzt und auf das Spiel, das sie über Jahre hinweg auch erfolgreich gemacht und haben nicht gesehen, dass die Gitzels dieser Welt nach Berlin gehen und nicht zum THW und nicht nach Flensburg? Oder ein Gießli? Ja, sie haben ja Gießli gehabt, darf man nicht vergessen. Denk dran, sie haben Gießli gehabt und Gießli ist bei ihnen überhaupt nicht zurechtgekommen als junger Kerl. Weil die Art und Weise, wie er Handball gespielt hat, das fanden sie überhaupt nicht gut, den Ball zu nehmen und ins 1 gegen 1 zu gehen?
Also ich glaube, dass sich der Handball entwickelt, aber es gibt ja trotzdem auch Mannschaften, die jetzt nicht den Magdeburger Handball spielen. Und ich glaube, der Magdeburger Handball, nur weil sie jetzt in Anführungszeichen das Maß aller Dinge sind, ist ja nicht das, was den Welthandball lange Zeit bestimmen wird, sondern sie haben die perfekten Spieler dafür. Und ich sage immer, jedes System brauchst du die richtigen Spieler. Also bei uns funktioniert das 7 gegen 6 auch nur, weil ich 2, 3 Spieler habe, die das wirklich sehr, sehr gut spielen. Ich glaube, es gibt Mannschaften, da könnte man dann sagen, ja, jetzt hier. In Lemgo funktioniert das 7 gegen 6 und das 4 Rückraumspieler, das funktioniert super. Machen wir bei uns in der Mannschaft. Da wird es Mannschaften geben, die werden damit nicht zurechtkommen, weil die Spieler einfach vom Typ her nicht können. Und ich glaube, in Kiel ist es der falsche Ansatz zu sagen, wir spielen den Handball von Disney Christiansson. Sondern es ist dann vielleicht, und das schaffen sie ja jetzt, ein bisschen dahin zu kommen, den Handball von Skippy zu spielen. Dass ihm sehr viele Freiheiten geben vorne, dass die anderen eher so ein bisschen die Statisten sind, dass sie Kreisläufer haben, die eher Platz für ihn schaffen, Sperren machen und einen Ausstieg sind. Aber dieser reine Handball, wie es jetzt Magdeburg spielt, dafür hat Magdeburg halt auch die perfekten Spieler. Und das, was Bennett natürlich sensationell macht und auch Marc Schmidt, sie suchen sich natürlich auch Spieler, die in dieses System passen. Also wenn ich dran denke, in Elvas Jönsson, er passt genau in dieses System und Bennett schafft es jetzt behutsam, ihn erstmal über die Abwehr an die Mannschaft zu gewöhnen und er wird, denke ich mal, in den nächsten 2, 3 Jahren auch vorne dann seine wirklichen Schwerpunkte auch haben und der Mannschaft da helfen.
Ja, klar. Ja, aber sie haben, man hat schon das Gefühl gehabt, dass sie in den letzten Jahren gerade der THW so ein bisschen auf tönernen Füßen standen und das gar nicht so richtig hinbekommen haben. Also jetzt in dieser Saison machen sie es toll. Ich hoffe, sie machen es auch weiter. Ich gönne das auch Philipp und dem THW, aber man hat schon ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie ja mit der Art und Weise, wie jetzt Handball gespielt wird, nicht zurechtkommen. Also war schon in den letzten Jahren so, da waren ein paar Spiele dabei, vor allen Dingen auch zu Hause gegen Magdeburg, musste sagen, na, das darf im THW eigentlich nicht passieren. Bei den Ansprüchen, wir sind jetzt wieder bei den Ansprüchen und das war nicht so das, was sie sich hier in Norddeutschland natürlich versprochen haben.
Aber, da sage ich trotzdem, warum sind die Ansprüche hoch? Also wenn ich mir die Kader angucke, dann hat der THW nicht den Kader, um deutscher Meister zu werden. Also letztes Jahr auf jeden Fall. Dieses Jahr ist alles offen, finde ich. Aber letztes Jahr hat er nicht den Kader, um deutscher Meister zu werden.
Nee, weil es ja auch ein paar Verletzungsprobleme hat, natürlich auch noch im Kader.
Das auch, aber trotzdem auch vom Kader her.
Also, ja. Was hat dir da gefehlt, sozusagen, mit der Draufsicht?
Ja, mir fehlt über, dann...
Rückraum Mitte, der übernehmen also, wenn kann, wenn es nicht...
hat den besten Halbrechten der Welt. Punkt.
Ja.
Haben einen der größten Mentalitätsmonster am Kreis mit Max Dari und in der Abwehr, der eine Mannschaft führt. So. Haben noch ganz, ganz, ganz viele andere. Der SC Magdeburg hat mit Saugstrup, mit Felix Klar, mit Christi Christiansson, mit Omar Magnus die besten Spieler auch auf ihrer Position. Also, und da reden wir dann über eine ganz breite, ganz breiten Kader. Und ich glaube, da sind wir dann bei diesem gut und top, top und nochmal top. Und da glaube ich, dass zum Beispiel ein Felix Klar ein besserer Spieler ist als ein Erik Johansson. Weil er dann.
Ja, viel kompletter.
Weil er viel mehr für die Mannschaft spielt. Und Erik Johansson hat eine Riesenqualität, aber er ist ein Abschlussspieler. Er ist ein Spieler, der eine Waffe ist. Aber in der Liga musst du ja 34 Spiele funktionieren. Und wenn du dann als THW Kiel irgendwie 5, 6 Spiele nicht funktioniert und die ganze Mannschaft kann es vielleicht nicht auffangen, dann ist Magdeburg halt besser.
Genau, so sieht es aus. Der THW Kiel ist abhängig von seinen Schützen. Und wenn sie nicht treffen, dann verlieren sie das Spiel. Und dann verlieren sie es teilweise auch hoch, muss man auch dazu sagen. Also ich erinnere mich allerdings, Flo, an Zeiten, du bestimmt auch, da hat der THW 2 Weltklasse-Mannschaften gehabt. Ja, da ist ihnen das nicht passiert, dass ein Kitzel irgendwo anders gespielt hat. Da haben die alle beim THW gespielt oder sag ich mal, damals vielleicht auch bei uns beim HSV Handball. Das waren so zwei Mannschaften, die sich gegenüberstanden, die wirklich mit vielen Weltklasse-Spielern bestückt waren. Das ist ihnen ein bisschen entglitten. Also wir wollen jetzt nicht den THW bashen, aber das ist schon ein bisschen anders geworden. Weil die Spieler, die du genannt hast, ein Saugstrup, ein Gitzel oder so, ich meine, die wären früher beim THW gelandet, hundertprozentig.
Was ich nochmal spannend finde, wenn wir schon bei den Besten sind und bei den Weltbesten, wer ist denn für dich, Flo, aktuell der beste Rechtsaußen der Welt?
Oder bist es noch du?
Den kriegst du einen Augenblick zum Überlegen, dann erstmal an Schwalbe und dann bist du dran.
Also wenn man Driver auf halb rechts an seiner Seite hat, dann ist jeder der beste Rechtsaußen.
Jawohl,
genau. Weil da hätte man ja keinen Fehlwurf gehabt, weil Schwalbe hätte ja nicht abgespielt.
Immer zur Mitte, immer zur Mitte.
Genau.
Immer. Wieder Gitzel, wieder Matthias Gitzel. Immer.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, Matthias Gitzel ist der beste Rückraumrechte. Grundsätzlich finde ich, es ist immer schwer zu bemessen, wie man als den Besten zu nehmen.
Ja, finde ich auch.
Schwalbe, hast du denn sozusagen Lieblingsrechtsaußen?
Nein, aber da bin ich zum Beispiel gerade auch, um das Thema nochmal von eben aufzugreifen.
Ja.
Matthias Gitzel ist sicherlich der weltbeste Rückraumrechte, wenn er in Berlin spielt, diese Rolle hat in Berlin. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er in Magdeburg spielen würde, hätte er eine andere Rolle, dann wäre er immer noch Weltklasse. Aber ob er dann diese präsente Rolle hätte, weiß man nicht. Oder wenn er in Westbrem spielt oder sonst irgendwo.
Hm.
Deswegen, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welcher Mannschaft man spielt, wie die Mannschaft für jemanden spielt, wie das System auf den Spieler angesetzt ist. Und das ist ja auch das. Ich glaube, dass Gisli Christiansson davon profitiert, dass er mit Saugstrup, Bergendahl und Tim Zechel drei unglaublich präsente Kreisläufer hat, die ihm natürlich auch viel Raum geben. Und Saugstrup ist einer der intelligentesten Kreisläufer überhaupt. Er schafft es immer wieder, Spieler so zu isolieren, dass Gisli die halt perfekt angreifen kann.
Ja.
Und das ist ja das. Ist der jetzt der beste Spieler oder machen die anderen Mitspieler von ihm zum sehr, sehr guten Spieler?
Das ist immer das Ding. Aber das ist ja bei Matthias Gitzler auch so, der braucht ja auch den Raum. Wenn er jetzt in Magdeburg wäre, den Raum, das wäre eine Riesenaufgabe für den Trainer, das erstmal zu koordinieren, wer da welchen Raum bekommt. Ja, weil er ja auch lange den Ball trägt. Und dann, wenn du da noch einen Gisli hättest oder einen Felix Klar oder wie auch immer, das ist schon schwierig, das alles hinzubekommen. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube, Matthias Gitzel im richtigen Moment den richtigen Verein ausgesucht. Er konnte den auch ein bisschen so formen, wie er sich das vorstellt. So meinst du das, oder?
Übersetzt du jetzt gerade für Flo, oder?
Hm?
Übersetzt du jetzt gerade?
Ja, nee, aber ich habe das mal für mich nochmal überlegt, so wie das war. Nee, ich wollte
so, Mann, jetzt mal Butter bei die Fische. Bester Rechtsaußen der Welt. Ja, was ist denn los jetzt mit euch?
Flo, fang du an. Du hast mehr Expertise als ich. Weil mit den Außen, weißt du ja, da habe ich selten hingeguckt. Ach, der Beste ist immer so schwer zu sagen. Ja.
Du wärst ja fast mal nicht nur der beste Rechtsaußen geworden, sondern fast mal Welthandballer sogar, ne? 2006 war das. Hast du das nicht mitbekommen, dass du da nominiert warst zum Welthandballer des Jahres?
Natürlich kriegt man sowas mit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Wahlen, ich bin ja auch nicht der Freund davon, Spieler der Woche, Spieler des Monats.
Und Spieler des Monats in der HBL ist ja was anderes als Welt. Ja,
wenn jetzt zum Beispiel ein Rechtsaußen in der Woche, weil sie zwei Spieler haben, 22 Tore macht und deswegen Spieler der Woche will, ist es nicht vielleicht dann auch die Mannschaft der Woche, die eben 23 Mal irgendwie den Ball schön serviert hat? Ich finde, wir bemessen ja oft an, also wir bemessen oft ja die Dinge, die nur sichtbar sind und nicht die Dinge, die so ein bisschen unsichtbar sind. Und deswegen war vielleicht für mich auch letztes Jahr, ja, es reden dann alle über Gitzel, es reden alle über den. Ich fand zum Beispiel, Masenic war bei den Berlinern beim Deutschen Meister einer der mit Abstand wichtigsten Spieler, weil er die Mannschaft gepusht hat, weil er in der Abwehr mindestens 50 Minuten gespielt hat, weil er vorne eine hohe Quote hatte, weil er Lücken für den Gegner geschaffen hat, auch Lücken für die Angreifer wieder in die eigenen. Und das wird dann oft ja gar nicht so, ja, ich sag mal, gehypt, wie dann vielleicht der die Tore macht, der spektakulär ist und so weiter. Und ich glaube, da kann Schwalbe das wahrscheinlich auch so ein bisschen, kann ein bisschen zustimmen. Das Wichtigste sind ja die Spieler, die für eine Mannschaft viel tun und wichtig sind. Das sind die Spieler, die entscheidend sind. Jetzt kommen wir wieder mal kurz zurück zum THW Kiel. Der ist im Moment elementar wichtig für den THW Kiel, nicht Schieper Götu, sondern Duvniak. Duvniak schafft diese Abwehr extrem am Leben zu halten. Mit Emotionen, mit guter Beinarbeit. Er deckt irgendwie auf jeder Halbposition immer banknah. Er schafft, auch wenn er vorne keine Rolle mehr groß hat, schafft diese Abwehr am Leben zu halten. Immer wieder entscheidenden Situationen Ball gewinnen. Und das sieht keiner. Also die Trainer sehen es, wir in der Analyse sicherlich. Aber die Zuschauer nehmen das vielleicht gar nicht so wahr. Und deswegen bin ich immer so der Meinung, diese Spieler der Woche, der Saison, die Welthandballer sind oft gar nicht die, die noch am meisten rausstechen.
Ja, bin ich bei dir. Und Duvinjak, das ist die Qualität, die Dulle einfach bringt. Er kam damals bei uns in die Halle und du hast sofort gemerkt, diese Energie, diese Lust auch, die Drecksarbeit zu machen und sich zu bewegen und zu versuchen, die Bälle zu gewinnen, das ist schon außergewöhnlich bei Dulle. Und das merkt man. Perfekter Kapitän, hundertprozentig, so wie es sein soll.
Ja, und der brennt jetzt immer noch.
Also, ja, der brennt.
Ich kenne das ja selber. Man ist dann so vielleicht im letzten oder im vorletzten Jahr seiner Karriere. Und wenn man es dann schafft, nochmal so zu brennen, weil man genau weiß, wer weiß, wie lange ich das noch habe, das merkt man. Ja. Also ich habe heute das Spiel Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel geschnitten. Wenn ich sehe, wie der in den letzten Minuten agiert hat, wie der dann teilweise auf die Schiedsrichter zu rennen, als Schiedsrichterentscheidung, der hat gebrannt, der wollte das unbedingt drehen und schafft es dann auch mit Abwehraktionen, dieses Spiel mit noch irgendwo zu drehen. Und das macht ja dann den Unterschied.
Aber stimmt schon. Also eigentlich als Handballliebhaber müsste man sich ja wirklich jedes Spiel des THW jetzt eigentlich angucken, ne? Weil es ist ja so gut wie safe, dass wir den ab Sommer 2026 nicht mehr in der HBL sehen. Also sozusagen die Programmempfehlung von Florian Kehrmann. Dummer Gold Duvinjak.
Hätte ich noch einen Kaderplatz frei und ein bisschen mehr Geld, würde ich Dulle ja nochmal sagen, er kann noch bei mir spielen. Ich habe ja schon ein paar Mal Spieler, die eigentlich abgeschrieben waren, irgendwie nochmal einen schönen Abschluss geschafft. Von Teufel denke oder Gedeon Guardiola. Ich glaube, das waren Leute, die waren sehr glücklich, hier nochmal Ende ihrer Karriere spielen.
Und Chette ist auch ein guter Junge, hundertprozentig. Der hat sich auch wohlgefühlt bei dir. Und Dulle ist natürlich auch ein Spieler, den kannst du auch im fortgeschrittenen Alter holen, weil er eben so brennt. Sonst ist es ja manchmal auch ein Risiko, wenn du Leute holst, die eigentlich mehr an die Rente denken als an alles andere. Aber Dulle ist da genau der richtige Mann dafür. Aber ich weiß nicht, ob er es machen würde. Ich glaube, er ist froh, wenn es dann auch mal vorbei ist. Weil der Junge hat.
Fragen Koscher nix, ne? Fragen Koscher nix heißt das.
Aber wir können ihn ja mal anrufen. Ne? Wir rufen ihn mal an.
Genau. So, und ich will da jetzt noch einmal den Haken hintermachen. Ich habe das jetzt verstanden, euren differenzierten Blick der Trainer aufs Team zu gucken und nicht auf die Individuen sozusagen, aber der Vollständigkeit halber, also Flo, Vize-Welthandballer 2006, nur 1,3 Prozentpunkte damals hinter Ivano Balic, damals Portland San Antonio. Das war der Vollständigkeit halber. Ne? Und jetzt die große Frage, Flo, wie wäre dein Leben wohl verlaufen, wenn du damals Ende der 90er als am anderen Ende der Leitung Martin Schwalb am Telefon war, / Trainer von Wallau Massenheim und er dich von Solingen zweite Liga nach Wallau Massenheim holen wollte. Wie wäre dein Leben verlaufen, wenn du gesagt hättest, Schwalbe, na klar, nichts lieber als das, ich packe meine Schuhe und komme zu dir.
Das ist jetzt sehr weit zurück. Ich glaube, den Anruf hat es nicht gegeben. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Man weiß das nicht.
Ich muss das erklären, Flo. Ich wollte damals dich und Toto Jansen nach Wallau holen. Und habe da damals mit, das war Bob Hanning noch, der da in Solingen auch das Sagen hatte, hab mit ihm da Kontakt aufgenommen und er hat gesagt, ja, er spricht mit euch und ob das alles geht oder ob wir das hinbekommen. Und ich wollte euch beide damals nach Wallau holen. Das war, lass mich lügen, da war der noch ganz jung, 97, 98, 99, so die Ecke. Da war der das heißeste Gespann damals in Solingen und da wollte ich euch nach Dings holen. Ja, und dann hat er halt einfach dann eure Verträge verlängert, dann war das Thema dann auch erledigt. Wie das halt so passiert, gell?
Und die Grüße damals hat er offensichtlich auch nicht ausgerichtet.
Ja, die Grüße damals.
Du weißt ja, wir standen ja unter Bob Richtel damals, Putin und ist, und wir sind ihm gefolgt und da sind wir, glaube ich, beide auch sehr dankbar für, was wir da erlebt haben. Und ich glaube, das Schöne ist ja an diesem Handball-Business, und ich weibe das jetzt so sagt, dass man immer wieder solche Anekdoten hat, solche kleinen Geschichten, die man dann hört. Ich höre von meinem Geschäftsführer dann auch immer. Ich habe als junger Spieler auch in Gelnhausen gespielt, also Jörg Zereike, und durfte in Wallau dann mittrainieren und dann musste ich nochmal extra trainieren und dann da und da durfte ich auch gar nichts, da war ich junger Spieler und habe mich aber gefreut, dass ich mittrainieren durfte. Und immer halt in Bezug auf jetzt manchmal junge Spieler, die vielleicht noch nicht wissen, was Profisport ist und was man extra investieren muss. Und
Aber es ist doch super, ne? Also,
war schön und machen ja auch immer Spaß.
Aber offensichtlich hast du davon damals tatsächlich nichts mitbekommen, oder? Dass Schwalbe dich nach Waller holen wollte.
Nee, also ich weiß halt, dass ich in Solingen, ich bin ja da in der A-Jugend schon gewesen, dann, oder als A-Jugendlicher habe ich in der dritten Liga gespielt, dann schöne Zeiten in der zweiten Liga gehabt und im Gegensatz zu Toto bin ich ja schon ein Jahr vor ihm weggegangen. Bin ja dann, bevor Solingen in die erste Liga aufgestiegen ist, Entschuldigung, bin ich ja dann schon nach Lengo gekommen. Da kam dann der Anruf von Finn Holpert und Paul Reimann damals aus Lengo. Und das war für mich natürlich auch ein Riesenschritt, direkt auch zu einem Spitzenverein. Aber was ich noch weiß, mein erstes Bundesligaspiel war in Waller. Und Auswärtsspiel, es war ein schwerer Auftakt. Und André Tempelmeier damals, mein Partner, erfahrener Rechtsaußen, hat angefangen. Und ich kam dann ganz überraschend zum 7-Meter rein, habe den reingemacht, durfte mich wieder hinsetzen. Das war mein erstes Bundesligaspiel. Und wir haben überraschenderweise damals unentschieden gespielt. Und das war ein schöner Auftakt.
Guck mal, Finn Holpert ist damals durchgestellt worden. Zu Flo Kehrmann, offensichtlich.
Ja, der hatte die Privatnummer von meinen Eltern.
Siehste, Schwalbe.
Weil sie am Abendessentisch und zu Hause angerufen.
Genau.
Hättest du mal ein bisschen kreativer sein sollen und Herrn Hanning umgehen sollen damals.
Ja, das waren ja damals noch ganz junge Spieler. Ja, genau. Hätte ich machen sollen. War mein Fehler. Das
waren aber auch ja auch andere Zeiten, muss man sagen. Also mittlerweile kriegst du ja, wenn du sagst, du möchtest die Spieler ansprechen, dann kriegst du immer irgendwo eine Nummer her und sonst was, kannst du die Spieler direkt, du kannst über die Berater gehen. Das war ja früher alles nicht ganz so einfach.
Ne? Aber ich war damals da im Austausch mit Bob und er hat mir da gesagt, ja, das kriegen wir hin, das können wir machen. Jetzt lassen wir es auch gut sein.
Hat super geklappt. Und wen hast du damals denn geholt anstelle von Flo und Toto Jansen?
Oh Gott, wenn ich das jetzt noch wüsste. Du. Ich meine, ich glaube, ich habe da gar keinen geholt. Ich glaube, wir haben da aus Eigengewächsen gearbeitet, weil wir auch nicht so viel finanzielle Mittel hatten. Ich wollte ja den Flo auch nicht als Weltstar holen, ich wollte ihn ja als jungen Spieler holen. Deswegen hat man ja gesehen, wir mussten damals auch schon ein bisschen kreativ sein, um die guten jungen Spieler zu uns zu bekommen. Also wir haben da niemanden jetzt Großes geholt.
Und was hat ihn denn damals so als Spieler besonders gemacht, auf Rechtsaußen?
Also, das hat man gesehen, dass da ein Riesentalent heranwächst, weil er halt einfach ja auch ein Abgezockter war schon als in jungen Jahren. Ja, wenn du das gerade eben hörst, sein erstes Spiel, er kommt rein, um 7 Meter zu machen. Also welchem jungen Spieler traut man denn zu, die erste Aktion mit 7 Meter zu werfen? Da musst du schon eine gewisse Ausstrahlung haben, damit ein Trainer sagt, ah ja klar, geh da rein, du kannst das. Und das hat ihn natürlich auch ausgemacht. Flo war immer ein Spieler, der für den der Torerfolg und der, ja, einfach das, der Sieg viel wichtiger war als das persönliche Vorankommen. Und er war natürlich auch wirklich ähnlich wie auch Hans Lindberg später mal, da finde ich, kannst du ganz gut vergleichen, jemand, dem du halt auch bewusst angespielt hast. Es gibt ja Außen, die spielen mit und da sagst du, okay, ist schön, dass die dabei sind. Und es gibt halt Außen, denen sagst du, denen möchte ich jetzt den Ball geben, wenn es 18-18 steht, spring du bitte rein, das ist für mich die beste Chance. Und dementsprechend entwickelst du auch Spielzüge, um die ins Spiel zu bringen. Und das war bei Flo auch immer der Fall. Ja, da spielt man direkt auf ihn, weil man halt weiß, dass da eine hohe Quote entsteht. Ja, und absolute Weltklasse, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Habe ich jetzt genug gelobt?
Danke für die Blumen.
Ah ja, weißt du doch selber. Ah, dann zum Schluss war er dann auch ein bisschen ein Zocker. Dann hat er auch ein bisschen gezockt ab und zu mal, oder? So ein bisschen Zocker bist du dann schon auch geworden, richtig?
Ja, ich glaube, das gehört ja dazu. Ich glaube, das macht es ja auch aus im Handballsport. Ich finde, das ist ja das Sympathische an unserer Sportart. Ich finde, man sieht auch oft diejenigen, die dann wirklich den Unterschied gemacht haben. Und das habe ich bei vielen Weggefährten so gesehen. Das sind halt auch Spieler, die den Sport leben, lieben, aber auch viele Dinge so ein bisschen lockerer und als Spaß sehen. Also jetzt kommen wir zum Aktuellen, wenn ich den Matthias Witzel sehe auf dem Spielfeld, der läuft halt auch mit einem Lächeln durch die Gegend. Und wenn mal was nicht klappt, dann ist das halt so. Und sind dann nicht so verbissen. Und das, da haben wir ja schon, gibt's ja ganz viele Beispiele. Und Christian Schwarzer war für mich immer ein großes Vorbild. Der war auch, der hat in jedem Spiel, in jeder Kleinigkeit, wenn ich ihn jetzt irgendwo bei einem Golfturnier treffe, da ist der immer noch sowas von ehrgeizig. Wenn wir mit den Allstars spielen, ist der stinke sauer, wenn er 5 Minuten zu wenig gespielt hat. Und trotzdem hat er an allen Dingen immer Spaß und eine gewisse Freude. Und das durfte ich dann als junger Spieler natürlich bei anderen Spielern auch, aber bei ihm extrem lernen, dass das ein ganz wichtiges Attribut ist, um in der Bundesliga oder im Profisport auch Erfolg zu haben. Und dann kannst du mit Druck halt auch viel besser umgehen.
Der Blacky war, wenn wir zusammengespielt haben, immer stinkesauer, wenn ich ihn nicht alle 20 Sekunden angeguckt habe, weil er wieder irgendeine Idee hatte, wie ich ihn doch anspielen könnte, hat er mir wieder gezeigt, dahin. Also der Blacky, ich kann nicht nur die ganze Zeit auf mich gucken. Ja, also und hat natürlich die Dinge auch verwertet. Aber das zeichnet große Spieler aus, hundertprozentig. Dass die Synapsen auch klicken und dass man in jeder Sekunde versucht, irgendwas für die Mannschaft zu machen, auch wenn es manchmal was Verrücktes ist, was du ja auch gemacht hast. Ihr habt immer die gleichen, ich habe mal zum Schorsch gesagt, damals bei Lemgo, ihr hattet immer die gleichen Spielzüge. Und einer der Spielzüge war natürlich auch, dass du kamst beim Freiwurf und da eingelaufen bist und dann die Entscheidung gefällt hast. Da habe ich zum Schorsch gesagt, ich kann den Spielzug nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen, wenn der Flo da wieder beim Freiwurf da reinkommt. Und dann hat der Schorsch zu mir gesagt, Schwalbe, was soll man machen? Es ist immer erfolgreich. Jeder kennt den Spielzug.
Und Blacky kriegt das immer den Ball.
Irgendwie. Und Blacky kriegt den Ball oder du machst irgendwas. Es war immer das Gleiche. Und dann, wie oft habt ihr den Spielzug gefühlt gespielt, so in eurem Leben?
Weiß ich nicht.
Aber den haben wir wirklich häufig gespielt, oder?
Ja, das stimmt.
Ihr habt ja wahrscheinlich dann auch wieder viel miteinander zu tun gehabt, als dein Sohn bei dir war, oder? Den Kian, nehme ich mal an, oder?
Ja, natürlich. Also Blacky war dann schon vermehrt bei uns auch in der Halle und viel da. Und das hat mich natürlich auch mal gefreut, weil ich immer mich freue, wenn ich mit ihm austausche. Aber das Schöne ist ja, und das ist ja diese Handballfamilie, was es ja auch so besonders, glaube ich, macht, weil es vielleicht dann doch nicht so groß ist, aber trotzdem. Ja, also jeder ist dann für jeden irgendwo da. Wir haben ja ein paar Mal im Jahr diese All-Star-Spiele, wo wir zum guten Zweck spielen. Das ist dann immer wieder, man trifft dann immer mal wieder Leute, die man vor 10, 15 Jahren gespielt hat. Wir hatten jetzt im Mai zum Beispiel ein Spiel in Wilhelmshaven, hatten ein Wilhelmshavener All-Star-Team von damals, die damals Bundesliga gespielt haben, gegen unsere All-Stars gespielt. Und dann trifft man auf Leute, wo man denkt, die kenne ich doch irgendwo her. Und dann denken, okay, das war irgendein dänischer Spieler von Wilhelmshaven, der vor 20 Jahren gegen dich in der Bundesliga gespielt hat. Und dann kommt man in den Austausch und man ist direkt wieder auf einer Wellenlänge. Und das macht, finde ich, den Handball ja aus. Und so ist auch immer dieser Kontakt ja unter den Leuten da. Und natürlich, für mich ist es manchmal schwerer, weil ich ja aktiv noch in der Bundesliga drin bin. Das heißt, man hat nicht immer Zeit dafür. Aber ich beobachte das natürlich sehr, sehr gerne, wenn ich sehe, wie dann die ehemaligen bei Golfturnieren zusammenkommen und spielen für einen guten Zweck oder halt bei Handball spielen oder andere Events machen oder einfach nur eine Woche nach Mallorca fahren und das Leben genießen. Ich finde das, was den Handball ja auch irgendwo dann ausmacht.
Wenn ihr mal, Schwalbe zählt er da glaube ich auch zu, wenn ihr da mal jemanden braucht, der das Golfkart fährt oder sowas, dann sagt ihr mal Bescheid, ne?
Jens, da gibt es Qualitätskriterien,
okay, in die Wehren
zu sein. Da fällst du leider gnadenlos runter, springst du da drunter durch. Da kann ich ja nicht viel Hoffnung machen.
Okay, ja, muss ich
akzeptieren. Du musst entweder sehr, sehr gut Golf spielen können oder du musst in anderen Bereichen dich überqualifizieren.
Hundertprozentig. Also, das ist
okay, und mit den anderen Bereichen meinst du natürlich die Qualitäten an der Theke.
Ja, das weiß ich. Das lässt auch nach. Das lässt auch nach im Alter. Aber das macht natürlich unglaublich viel Spaß. Teile der Jungs sind jetzt auch gerade wieder unterwegs und machen eine kleine Reise. Das ist schon wunderschön. Und wir treffen uns da häufig. Also wir sind da ja 2-3 Mal im Jahr sind wir da schon zu Gange. Auch gerade jetzt für einen guten Zweck mal den Golfschläger zu schwingen. Das ist so mein Ding. Dieses All-Star-Game finde ich auch super schön, finde ich auch gut, aber. Da bin ich leider zu alt für, dass ich da nochmal
die Klappe. Ja, Moment. Pumpe Krieger ist, glaube ich, bis jetzt der Spieler, der die meisten Einsätze überhaupt hat.
Ja, genau mein Alter. Aber der ist nur Torhüter, Flo. Der ist nur Torhüter, bitte. Ja. Aber ich glaube, ein Appell an alle Handballer, an alle Bundesligaspieler, ich glaube, die All-Stars können junge, frisches Blut ein bisschen vertragen.
Ja, wir haben jetzt letzte Woche einen sehr, sehr, sehr guten Neuzugang dazu bekommen in der WhatsApp-Gruppe. Mit Patrick Duschek. Der wird natürlich uns sehr helfen. Das einzige Problem, was wir natürlich dann haben, dass Christian Schwarzer jetzt schon sauer ist, weil er dann weniger Spielzeit hat. Da müssen wir jetzt so ein bisschen moderieren, müssen wir vielleicht auch einen Mentor einbringen, dass wir da irgendwo eine Chance haben, dann dieses Gleichgewicht in der Mannschaft zu halten.
Okay, und wenn ihr Patrick Wienzek verpflichtet habt, dann ist natürlich die Frage, ob sich Gegner finden, ne? Auch die dann gegen euch spielen wollen, wenn er in der Deckung spielt.
Auch das ist, ich glaube, da gibt es in Handball Deutschland genug Gegner. Das spürt man ja immer, wenn man diese Spiele macht, dass wir es, obwohl wir vielleicht nicht mehr dabei so gut aussehen und so dynamisch sind, ja trotzdem noch irgendwie diese Spielfreude aufs Spielfeld bringen und auch den Ehrgeiz. Und man kann den Leuten natürlich eine riesige Freude machen. Natürlich ist es bei mir dann oft nach dem Spiel mittlerweile nicht mehr, dass die Kinder kommen und sagen, oh, da ist Florian Kehrmann, sondern dann kommt dann vielleicht die Mutter und sagt, das ist Florian Kehrmann, der war mal Weltmeister und das war mal mein Idol. Und das sagen sie ihren Kindern dann. Aber das ist ja auch was Schönes. Und wenn wir die Kinder in die Handballhallen bekommen und sie begeistern, dann ist das ja auch damit gut getan. Mhm.
Und du musst dir vorstellen, Jens, diese Spiele laufen alle gleich ab. Am Anfang dürfen dann die Gastgeber dürfen ein bisschen mitspielen und dann wird das alles machen. Und irgendwann sagt der Blick, wir müssen das Spiel aber gewinnen. Jetzt drängt euch mal an. In der zweiten Halbzeit wird dann Gas gegeben. Und da wird mal gezeigt, was eigentlich so alles noch möglich ist. Aber was mir gerade einfällt, da müssen wir Patrick Wincheck vielleicht noch als Rückraumspieler umbauen. Dann am Kreis keine Chance hat.
Als eine Person, die ihn sehr schätzt, würde ich sagen, das kann er. Als Trainer weiß ich nicht.
Und du hast uns eine große Freude gemacht, Flo, indem du uns besucht hast heute. Das war uns ein großes Vergnügen. Jetzt ist es mittlerweile 9.49 Uhr in Lemgo. Was steht noch auf dem Plan? Hast du Training heute noch?
Ja, wir haben heute 14 Uhr Video, 15 Uhr Training. Vorher jetzt noch ein bisschen so die alltägliche Arbeit als Trainer, vielleicht noch ein kurzes Interview, ein bisschen Video, wenn ich schaffe, vielleicht noch vorher ein kleines bisschen Sport und dann nach dem Training meine Tochter wieder zum Training fahren, so diese typischen Aufgaben, die man dann auch als Vater hat.
Und die spielt Handball auch?
Die spielt auch Handball in der Jugend in Blomberg, ja.
Ah, okay, nicht beim TBV, weil die in Blomberg ambitionierter sind, oder wie?
Genau.
Ja, Flo, ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Ich drücke die Daumen jetzt am Wochenende und bei allen kommenden Spielen. Ihr macht da einen riesen Job und genießt es. Es ist eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen auch mit deiner Tochter in der Handballhalle. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes.
Gut, vielen Dank.
Alles Gute, Flo.
Wir hören uns. Ciao, ciao.
Horido. Schwalbe, zum Abschluss würde mich nochmal interessieren, du hast sozusagen die großen Qualitäten von Flo als Spieler auf Rechtsaußen nochmal herausgestellt. Was macht ihn als Trainer besonders so in deiner Wahrnehmung und so erfolgreich?
Ich glaube, das Entscheidende bei Trainern, ich fange mal allgemein an, das Entscheidende bei Trainern ist, dass sie mit dem Material, das sie haben, die beste Arbeit machen. Und das kann nur ein Trainer selber entscheiden, in welche Richtung das geht. Und er trifft den Nerv seiner Mannschaft. Er trifft den Nerv der Möglichkeiten, die sie haben. Das heißt, sie spielen genau den Stil, der sie am erfolgreichsten macht. Und das ist natürlich ein ganz großes Geschenk, wenn du das hast. Es ist aber auch nicht auf jede Mannschaft übertragbar. Ja, muss man auch sagen, dass da darf man auch die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben, sondern das ist sein Gebäude, das er aufgebaut hat, mit den, nennen sie jetzt mal Arbeitern oder Spielern, die genau diese Arbeit auch leisten können, dieses Gebäude hochzuziehen. Und das ist natürlich stark.
Also verstehe ich dich richtig. Ist es nicht ein dann System Schwalb, wo du sagst, alles klar, das ist mein Weg, das ist meine Strategie. Ich gehe zu Verein XY und egal, was ich davor finde, ich ziehe mein Ding durch, sondern erstmal zu schauen, was habe ich für ein Material.
Und das kann dann auch beim anderen Verein mal gut gehen oder nicht gut gehen. Es gibt ja auch Trainer, also ich sage jetzt mal, das wird im Flo nicht passieren, keine Frage, aber es gibt ja auch Trainer, die irgendwo erfolgreich sind und dann woanders hingehen und dann sagen, oh, da passt es jetzt gerade mal nicht, beim nächsten passt es dann wieder. Also das muss schon immer auch alles passen. Du brauchst auch die Zeit, um das aufzubauen. Du brauchst auch das Standing, das er alles beim TBV Lemgo natürlich auch hat. Ja, also da wird jetzt auch keiner zucken, wenn sie jetzt am Sonntag verlieren und am Donnerstag verlieren. Da ist das egal. Bei anderen Vereinen weiß man das nicht so genau. Ob da nicht sofort, ach ja, das klappt jetzt hier nicht so, da müssen wir uns irgendwelche Gedanken machen. Also das gibt auch ein gewisses Maß an Sicherheit, das du als Trainer brauchst. Und all das führt natürlich dazu, dass du so hoch erfolgreich bist.
Ja. Also wenn ich mich in die Situation eines Spielers reinversetzen würde, ne, und ich bin Spieler von Coach Kehrmann, ne, ich würde dem, glaube ich, alles glauben. Also ich würde dem einfach vertrauen, weißt du? Also durch diese großen Erfolge logischerweise. Also er war als Spieler wirklich Weltklasse, Weltmeister, Europameister und so weiter und so fort. Und ich finde, dass er eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und er einem immer das Gefühl vermittelt, ähnlich wie Bennett Wiegert, wie ich finde, in der Situation Ansagen zu machen und 100% davon überzeugt zu sein, von dem, was er da gerade erzählt, weißt du?
Solltest du als
ja.
Aber ja. Es kommt darauf an, ich weiß schon, wie du rüberkommst.
Das sind
natürlich auch Sachen, die kannst du auch nur begrenzt lernen. Ja, das ist ja eben der Grund, warum es Trainer gibt, die in der Bundesliga arbeiten und andere vielleicht auch nicht. Es ist so, dass du auch eine natürliche Ausstrahlung, eine natürliche Aura hast, die dir dann natürlich hilft.
100%.
Und das brauchst du auch. Und da vertrauen dir Spieler auch. Nur das erste Argument, das du genannt hast jetzt, weil er Weltmeister und Europameister ist, das ist ganz schnell vorbei. Dass Spieler dir da aus diesem Grunde irgendwas glauben. Ja, du kriegst einen Vertrauensvorschuss. Sie sagen, ja gut, der hat ja auf einem hohen Niveau gespielt, der muss ja Ahnung haben. Aber wenn du dreimal das Falsche sagst, dann ist das auch vorbei. Du musst schon Ahnung haben von dem, was du sagst. Und das hat er und aus diesem Grunde funktioniert das auch alles.
Also er hat einfach, vielleicht um es auf den Punkt zu bringen, er hat für mich eine hundertprozentige Glaubwürdigkeit, die er ausstrahlt.
Aber ich möchte es trotzdem mal sehen, wenn er zu einer Spitzenmannschaft irgendwann geht. Wir werden das irgendwann mal sehen, aber sehen möchte ich es auch mal. Ich möchte es mal miterleben.
Hundertprozentig. Und ich bin mir sicher, dass das funzen würde. Aber ja, es ist ja auch immer eine Frage zur rechten Zeit am rechten Ort. Wann sucht der Verein XY, bei dem er gerne arbeiten würde oder sich vorstellen könnte zu arbeiten, einen neuen Coach, genau zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, boah, jetzt könnte ich mir das mal vorstellen, hier mal meine Homebase in Ostwestfalen zu verlassen, ne?
Ja, genau.
Ist der 26 Jahre bei diesem Verein. Also
ja, aber ich finde das ja auch sehr sympathisch, ja, dass er das auch zu schätzen weiß. Findest du nicht, also das ist so eine Zeitkritik, die ich da so ein bisschen habe. Wir rennen alle irgendwelchen Sachen hinterher immer und versuchen, den nächsten Stern vom Himmel zu holen und erkennen dabei manchmal nicht, dass wir den Stern schon längst in der Hosentasche haben. Ja, um das mal so ein bisschen komisch auszudrücken. Aber du weißt, was ich meine. Wir versuchen
immer
doch mal da und da und da und wissen es manchmal nicht zu schätzen, was wir so in unserem direkten Umfeld haben oder was wir da erarbeitet haben.
Aber das ist, glaube ich, ein Geben und Nehmen, also eine Wertschätzung, weißt du, oder eine...
Hundertprozentig, der Verein steht zu ihm,
genau.
Die Offiziellen, die Mannschaft und... Im Rückblick wird er vielleicht irgendwann mal sagen, sowas hat er nie mehr erlebt in seinem Leben. Weißt du? Verstehst du?
Das könnte sein, logisch.
So, dass du sagst, Mann, das muss man schon. Das heißt nicht, dass man bedingungslos daran kleben muss, aber man muss es wertschätzen.
Dienstältester Trainer der HBL, logischerweise seit 11 Jahren da als Coach. Er bleibt bis 27 und ist Teil der ersten 7, spätestens ab heute der erste Vize-Welthandballer, den wir hier jemals gehört haben. und dann zum Schluss, Schwalbe, morgen Derby, Flens gegen THW. Machst du Fernseher an?
Ja, ist ja ein Must-Have.
Eine Frage.
Was ist denn jetzt los? ich tippe ein bisschen auf Flens, wenn ich ehrlich bin.
Mhm.
Weil, was er halt in den letzten Partien auch so, also gerade gegen Kiel auch schon häufig gezeigt haben, dass das, was sie da machen, dem THW nicht so schmeckt. Also ich finde, sie sind so leichter Favorit. Jetzt schauen wir mal.
Gut, mein lieber Schwalbe, dann ein schönes Derby-Wochenende und auf bald. Viele Grüße an euch da draußen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die erste 7 bedankt sich und sagt Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.
Ciao.
Erste 7. Ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.